ませんでした。
Ja, ich habe vor kurzem hatten wir das Ostertreffen und im Rahmen des Ostertreffens bin ich auf Lukas 5,8 gestoßen und in Lukas 5,8, das können wir lesen, und im Lukas 5 steht folgendes: Das Ostertreffen, das war unter dem Titel Freundschaft. Es ging um Freundschaft. Und eigentlich war dann auch die Frage, also eben diese Stelle, liebe dich selbst wie deinen Nächsten, also eben, also dass man seinen Freund lieben soll, das ist klar, aber eben sich selbst zu lieben, das war eines der Themen, die da auch besprochen wurden. Und in diesem Rahmen bin ich auf das gestoßen, was eigentlich wir alle erlebt haben wahrscheinlich mit Jesus Christus oder erleben können mit Jesus Christus, das, was nämlich ziemlich am Anfang gestanden hat, der Jünger. Und es heißt hier im Lukas Kapitel 5, Vers 1, es geschah aber, während das Volk sich um ihn drängte und das Wort Gottes hörte und er am See Genezareth stand, dass er zwei Boote am Ufer liegen sah. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Menge vom Boot aus. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal an einem See standet oder wart. Und also wir haben das schon erlebt und wir wollten eine Bibelstunde machen an einem See. Und ich kann euch sagen, man muss sehr laut sprechen, damit man die Wellen übertönt und das Kies, das immer da hinschlägt. Und ich denke, Jesus muss ein gewaltiges Stimmorgan gehabt haben, der muss wirklich gewaltig gesprochen haben gegen den lauten See, gegen all die Dinge, die da waren. Oder es war tatsächlich sehr still und der See hat sich nicht bewegt. Und Jesus konnte sprechen und konnte zum Volk reden, so wie er das sich da vorgestellt hat. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. So, wie eine Art Belohnung. He? Also, Jesus konnte jetzt dieses Boot nutzen, ich weiß nicht, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und dann hat er gesagt, und jetzt fahr mal raus und hol mal ein paar Fische rein. Und Simon entgegnete, Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen und sie machten beide Boote so voll, dass sie beinahe versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er zu Jesus Füßen und sagte, geh von mir weg, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten, so auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Also eine ganz interessante Geschichte, wie Petrus zu Jesus kam. Ihn hat beeindruckt, dieses volle Boot, diese Menge, die sie da gefangen hatten. Ich weiß nicht, ob er gehört hat, was Jesus vorher zu den Leuten gesagt hat. Vielleicht, aber das stand nicht einmal so im Zentrum. Und manchmal ist es ja auch das, was uns Menschen bewegt, zu Jesus zu kommen. Nicht die Worte, die einzelnen Worte, sondern die Umstände. Das Ganze, das, was er da erlebt hat. Das, was er gesehen hat, dass er hinauszufahren hatte, Fische zu fangen, und die waren so zahlreich und so viele, dass das Boot fast versunken ist. Und ganz am Schluss merkt er, das ist etwas Gewaltiges. Mit diesen Menschen will ich gehen, mit diesem Jesus, mit dem will ich nachfolgen. Und ich denke, das ist das, was einen jeden von uns überwältigt, wenn wir Jesus kennenlernen und wenn wir verstehen, was die Botschaft ist, respektive wir verstehen es eben nicht, sondern wir haben nur einen Eindruck dieser Fülle, dieser Größe, dieser unaussprechlichen Freude, und das veranlasst uns, Jesus Christus nachzufolgen. Genauso wie hier Simon Petrus das getan hat. Das ist eigentlich die Freundschaft mit Christus. Es ist die Freundschaft mit Gott, ihm nachzufolgen. Und sie wussten ja eigentlich überhaupt nichts. Sie wussten nicht viel. Sie haben einfach die Schiffe dagelassen, die Netze dagelassen. Vielleicht hat er sich gedacht, nie mehr Netze waschen. Super. Ich kann ihm nachfolgen. Er wird mich zu einem Menschenfänger machen, zu einem Menschenfischer, wie es in anderen Schriften steht. Vielleicht ist das, war das der Grund, dass er am Anfang alles so bereitwillig aufgegeben hat und mitgegangen ist. In jungen Jahren denkt man ja oft, ja, ich möchte was erleben. Und Petrus hat viel erlebt mit Jesus, tatsächlich. Bis am Schluss hat er sehr viel erlebt. Interessant ist dieser Abschnitt hier, der ist ganz am Anfang. Und in einem anderen Evangelium, nämlich im Johannesevangelium, ist dieser Abschnitt oder ein ähnlicher, sagen wir mal, ganz am Schluss. Wir können das da nachlesen. Es heißt eigentlich im Johannes, Kapitel 20, Vers 30. Da heißt es, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese hier aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Fertig. Schluss, Buch zu. Das war's. Das sind die Geschichten. Aber es geht weiter. Es gibt nach diesem Ende, gibt es noch eine Geschichte. Nämlich eine ganz interessante. Und ihr kennt die alle. Es heißt hier, im Kapitel 21, danach aber zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Also nicht Genezareth, sondern Tiberias. Und er zeigte sich so. Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. Wir wissen, was vorhin geschehen ist, nämlich Jesus Christus ist gekreuzigt worden, ist ins Grab gelegt worden, ist auferstanden und erscheint jetzt immer wieder seinen Jüngern oder anderen, also anderen Menschen, die ihn gekannt haben. Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. So wie wenn er sagen würde, ja, ich mache mir mal einen Spaß und ich gehe meinem Hobby nach. Nein, Petrus ist zurückgekehrt zu seinem Beruf, zu seinem ursprünglichen Beruf. Er war Menschenfischer während dieser Zeit, in der Jesus aktiv war, und jetzt ist er wieder Fischer, nämlich das, was er vorher war. Ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in jener Nacht. Merkwürdig. Ein Berufsfischer, eben das, was sie schon vorher mal erlebt haben, sie haben nichts gefangen. Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus ans Ufer, die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da sagt Jesus zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen? Nein, wir haben nichts gefangen. Wir haben keinen Fisch, nichts zum Essen. Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagt zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Das ist eigentlich unglaublich, ja. Also, das sagt einfach einer. Und eigentlich denken wir, ja, jetzt müssen doch alle Alarmglocken bei Petrus läuten. Der sollte doch gleich auf die Idee kommen, das ist Jesus. Jetzt müsste doch der 20er schon lange gefallen sein. Da warfen sie es aus und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. Aha, ganz ähnlich, was sie schon erlebt hatten. Er aber sagt zu ihnen, da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, hey, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, legte er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch drauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus aus dem Wasser und zog das Netz an Land voll von großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen, kommt und esst. Keiner von den Jüngern aber wagte, ihn auszuforschen, wer bist du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, seit er von den Toten auferweckt worden war. Das Interessante eigentlich, es ist eigentlich dieselbe Geschichte. Es hat sich eigentlich fast nichts verändert. Also, einerseits, oder in einem Evangelium steht sie ganz am Anfang. Dort, wo es darum geht, dass Petrus sich entscheiden muss oder sich entscheidet, dass er mit Jesus Christus geht. Und hier steht sie ganz am Schluss. Es gibt ein paar kleine Unterschiede. Es gibt ein paar kleine Unterschiede, die ganz interessant sind. Petrus ist Fischer. Petrus macht das Handwerk oder übt das Handwerk eines Fischers aus. Also er sucht oder fängt Fische, damit er sie verkaufen kann, damit er davon leben kann. Und Jesus weist ihn beide Male darauf hin, dass jetzt die gute Gelegenheit wäre, das Netz auszuwerfen. Und obwohl Jesus kein Fischer ist, hat er doch ein gutes Händchen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass dann viele Fische im Netz sind. Und Jesus nach diesem Fischzug, Petrus ist jeweils nach dem Einholen der Fische so hingerissen oder so überwältigt, dass er dann eigentlich sagt, jawohl, Jesus Christus, ich will mit dir gehen, ich will dir nachfolgen. Ich will das tun, was du von mir möchtest. Also auch hier, beim zweiten Mal wirft er sich zu Boden und also huldigt Jesus in dem Sinn, dass er ihn anbetet, kann man sagen. In beiden Beschreibungen sind die Netze zum Bersten voll. Im ersten Mal heißt es, dass sie die Netze ins Boot nehmen konnten, sodass das Boot platschvoll war. Das Boot drohte zu sinken. Hier waren sie offenbar näher am Ufer, sodass sie das Netz einfach ans Ufer schleppten. Und interessanterweise haben sie da die Fische gezählt. Beim ersten Mal wissen wir nicht, wie viel das drin waren. Aber hier wird eine Zahl angegeben, 153. 153 Fische. Wenn man ein bisschen nachforscht, dann stellt man fest, dass diese Zahl, quasi wie eine ganze Zahl darstellt. Es ist die sogenannte Dreieckszahl von 17 oder Quadratzahl von 17. Also mir sagt das nichts, aber Mathematiker würden jetzt da schwärmen und hätten da ganz glänzende Augen und würden sagen, jawohl, das erste Quadrat ist gleich 1, das zweite Quadrat ist dann so und so weiter. Und das ist einfach die Gesamtheit. Es soll hier eine Gesamtheit dargestellt werden. Wenn wir annehmen, dass ein Fisch, wie schwer ist ein Fisch? Wenn es hochkommt, ein Kilo. Wenn Sie 153 große Fische hätten, dann wären es 153 Kilo, ist nicht so viel. Also eigentlich würde ich nicht damit rechnen, dass dann das Boot sinkt. Ich bin überzeugt, die hätten viel mehr Fische drin. Dass der Schreiber hier 153 angibt, hat wirklich damit zu tun, dass er einfach darstellen möchte, es ist das Ganze. Möglicherweise will er auch auf etwas hinweisen. Nämlich darauf, dass Petrus ja jetzt nicht nur ein Menschenfänger werden soll, so wie es Jesus Christus ganz am Anfang gesagt hat, sondern dass er noch viel weiter gehen soll. Und das bekommt ja Petrus dann später auch zu hören. Du sollst nicht nur zu den Juden sprechen, sondern du sollst auch zu den Heiden sprechen. Du sollst alle Menschen zu Gott führen. Du sollst alle, die mitgehen wollen, sollst du mit hineinnehmen und sollst du eben fangen als Menschenfischer. Diese Zahl weist darauf hin, dass es eine ganzheitliche Überlegung gibt und Petrus hat es ja später erfahren, er hat ja davon geträumt, dass nämlich alle Tiere nicht unrein sind, dass alle Menschen dazugehören, dass der ganze Weltkreis das dazugehören soll und dass er, das lesen wir in Apostelgeschichte 10, dort geht es darum, dass sie sich ausgetauscht haben. Es heißt hier, 10,45. Oder ich lese ab Vers 44, noch während Petrus diese Worte sprach, kam der Heilige Geist herab auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Petrus begleitet hatten, konnten es nicht fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen sein sollte. Sie hörten sie nämlich in Zungen reden und den großen Gott preisen. Da sprach Petrus, wie könnte man denen, die doch wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, das Wasser zur Taufe vorenthalten? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Da baten sie ihn, einige Tage bei ihnen zu bleiben. Und es heißt später im Kapitel 11, Vers 5, ich bin in Joppe gewesen und habe gebetet. Da geriet ich in Ekstase und hatte eine Vision. Ich sah eine Art Gefäß herabkommen wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde, und es kam bis zu mir herunter. Ich schaute hinein und stutzte. Ich sah die Vierfüßler der Erde, die wilden Tiere, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sagte, niemals, Herr, Gemeines und Unreines ist noch nie in meinen Mund gekommen. Doch zum zweiten Mal sprach eine Stimme vom Himmel her, was Gott für rein erklärt hatte, das nenne du nicht unrein. Dies geschah noch ein drittes Mal, dann wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. Also das ist eine Vision, die er hatte später. Petrus konnte es sicher bei diesem Fischfang noch gar nicht verstehen, aber in der späteren Phase wurde ihm ganz klar und deutlich aufgezeigt, es sind alle Menschen vor Gott gerettet, es ist alles rein vor Gott. Dann gibt es einen anderen Vergleich, wenn wir zurückkehren zu unseren Begebenheiten. Beim zweiten Mal geht es darum, dass Petrus ja ein anderer Mensch war. Er ist ja während drei Jahre ist er mit Jesus gegangen. Er hat viel gesehen, er hat viel erlebt. Und er ist ja ein reiferer Mann geworden dadurch. Vielleicht äußert sich das auch, dass er sich jetzt das Obergewand nimmt und umhüllt und dann ins Wasser springt, damit er nicht nackt vor Jesus Christus dasteht. Denn er hat ihn sicher verehrt. Und beim ersten Mal hat Jesus einfach gesagt, komm mit, komm, ich mach dich zum Menschenfischer. Und hier heißt es, als sie nun gesehen haben, dass Jesus zu Simon Petrus, sagt Simon, Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Er sagt zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und er sagt ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da sagt er zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Er sagt zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sagt zu ihm, Herr, du weißt alles, du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir. Als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände aufstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Also er fragt ihn hier, liebst du mich? Beim ersten Mal hat er das ja nicht getan. Er hat ihm einfach gesagt, komm mit. Und ich denke, Jesus oder Petrus hat in dieser Zeit hat er viel erlebt. Er hat, wie gesagt, er hat sich verändert. Er hat Dinge gelernt, die wichtig sind, damit er jetzt als Apostel auftreten kann. Und er ist ja dann, das wissen wir, als ganz starker Apostel aufgetreten. Er hat vor den Obersten gesprochen, er hat vor den Schriftgelehrten gesprochen. Er hat frei sprechen können und hat gesagt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dass Gott ihn hier in diese Welt gesandt hat. Und dass die Menschen, die das alles hören, dass sie sich ändern können, dass sie sich ändern sollen und dass sie umkehren sollen, dass sie Buße tun sollen, dass sie getauft werden sollen und dass sie dann Jesus Christus nachfolgen. Petrus hat das alles freimütig erzählt. Und ich denke, er hat das gelernt, während er in dieser Zeit mit Jesus Christus war. Und jetzt, bei dieser zweiten Begegnung mit Jesus, oder eben, also bei dieser zweiten, eigentlich ganz ähnlichen Abfolge, hier fragt Jesus, hast du mich lieb? Willst du wirklich das tun, wofür ich dich jetzt ausgebildet habe? Er sagte ihm zuerst, weide meine Lämmer. Später sagte er zweimal, weide meine Schafe. Also das heißt, auch hier kann man sagen, es ist ein Hinweis, dass alle mit einbezogen werden sollen. Nicht nur die Juden, nicht nur Junge, nicht nur Alte, sondern eben alle Menschen sollen von der Größe und Güte Gottes hören. Man könnte sagen, wenn man diese zwei Begebenheiten anschaut, dann ist das wie ein Kreis im Leben von Petrus. Zu Beginn wird er einfach mitgenommen. Zu Beginn ist er einfach überrascht über das, was er noch gar nicht alles versteht. Und wenn wir das Leben von Petrus anschauen, dann müssen wir sagen, dann zum Schluss, er hat wahrscheinlich vieles noch nicht verstanden. Wenn wir da schauen, dass er ihn verleugnet hat, dass er Jesus Christus verleugnet hat, dann kann man sagen, ja, er war sich seiner Sache noch nicht sicher. Es brauchte noch gewisse Dinge, bis er tatsächlich dann auch als Apostel auftreten konnte. Aber man kann auch sagen, dass er in dieser Zeit, in der er mit Jesus war, eben vieles erlebt hat, was wichtig war, um dann später Menschen zu stärken, Menschen aufzubauen. Lukas 9. Das wollte ich noch schauen. Es heißt hier im Lukas 9, ich lese ab Vers 57, und als sie so ihres Weges zogen, sagte einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir. Der aber sagte, Herr, erlaube mir, zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Er aber sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir folgen, Herr, zuerst aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die zu meiner Familie gehören. Jesus aber sagt zu ihm, niemand, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, taugt für das Reich Gottes. Also es geht um die Nachfolge, es geht darum, dass man mit Jesus Christus gehen soll. Viele Dinge, oder man könnte, oder wahrscheinlich jeder von uns könnte viele Dinge anführen, die ihn daran hindern. Denn es gäbe viele wichtige Dinge zu tun. Ich muss für meine Familie sorgen, ich muss Karriere machen, ich muss etwas erreichen im Leben, etc., etc. Es gibt viele Dinge, die Menschen vorbringen können und sagen können, das ist wichtiger, als Jesus Christus zu folgen. Aber so wie wir das gesehen haben bei Petrus, er lässt sein Schiff stehen, er lässt sein Netz liegen und er folgt Jesus Christus nach. Bis zu einem Punkt, an dem er verunsichert wird. Und ich denke, das ist sehr gut auf unser Leben übertragbar. Irgendwann haben viele von uns eine Entscheidung getroffen und gesagt, jawohl, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Und dann kommt vielleicht ein Punkt, an dem wir uns nicht sicher sind. Es gibt viele Verunsicherungen in dieser Welt. Und viele Dinge, die machen, dass wir nicht mehr vorwärts kommen im Glauben. Aber ich denke, dass wir immer wieder an einen Punkt kommen, genauso wie Petrus hier bei diesem zweiten Fischzug, dass er gefragt wird, liebst du mich? Jeder von uns wird von Jesus Christus gefragt, liebst du mich? Möchtest du mit mir weitergehen? Möchtest du die Aufgaben übernehmen, nämlich Menschen zu fischen, Menschen zu berichten, was Jesus Christus gesagt hat? Ich glaube, das ist das, was wir lernen können aus diesen beiden Begebenheiten, die Jesus und Petrus verbunden haben. Dass wir zu Beginn mal einfach mitgehen, obwohl wir nicht genau wissen, wie es ist, obwohl wir nicht alles genau erkannt haben, aber dass wir dann zum Schluss, wenn wir viele Dinge erkannt haben, dass wir auch entscheiden können und dass wir es viel besser sagen können, jawohl, Jesus Christus, ich liebe dich. Und vielleicht muss diese Frage immer wieder gestellt werden. Liebst du mich? Also, dass wir uns fragen lassen von Jesus Christus, liebst du mich? So dass wir auch antworten können, jawohl, Herr, jawohl, das ist es. Und ich möchte gerne auf diesem Weg weitergehen. Amen. Thank you.
Thank you.